Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Das heutige Programm steht im Zeichen der Geschichte. Zuerst werfen wir einen Blick auf ein bislang wenig bekanntes Kapitel aus der Geschichte der deutschen Propaganda in den letzten Kriegsjahren. Die tschechischen Namen einiger deutscher Regionen und Städte können Sie in danach folgenden Tschechischkurs lernen. In die Zeit Rudolf II. Führen wir Sie im heutigen Kultursalon, in dem wir Ihnen das Schloss Benátky Jizerou vorstellen werden. Dort werden wir nach den Spuren des Astronomen Johannes Kepler suchen. Zuerst aber beginnen wir mit der Senderei Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In der Zeit der deutschen Besatzung Tschechiens spielte die Propaganda eine wichtige Rolle. Für die deutsche Kriegsmaschinerie war die deutsche Industrie wichtig. Daher sollten die tschechischen Arbeiter von jeglichem Widerstand abgehalten werden und produktiv bleiben. Allerdings glaubten die Tschechen zu Beginn des Jahres 1944 nicht mehr an einen Sieg der Deutschen. Um den Einfluss auf die Arbeiterschaft nicht zu verlieren, gingen die Besatzungsbehörden einen besonderen Weg und riefen eine Satirezeitschrift ins Leben. Marco Zimmermann über eine perfide Art der Propaganda.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Eine humoristische 14-tägig herausgegebene Zeitschrift für lebendigen Humor, gute Laune und zeitgemäße Satire. Ein guter Gefährte für die wenige wohlverdiente Zeit der Entspannung, der die Zeit der Erholung nach der Arbeit bunt macht.
So beschreibt sich die Redaktion der Karikaturzeitschrift Eichle in der ersten Ausgabe vom 1. Januar 1944 selbst. Durch Humor und Satire also sollten die Menschen propagandistisch beeinflusst werden. Allerdings war gerade die Satire ein zweischneidiges Schwert. Das Publikum lachte nämlich häufig an den falschen Stellen und mochte die falschen Charaktere. Trotzdem versuchten die deutschen Besatzungsbehörden in Tschechien, vor allem durch Satire, die Bevölkerung zu beeinflussen. In einer aktuellen Studie sind zwei junge Historiker, der Tscheche Petr Karliček und der deutsche Volker Mohn, dem Treiben der Propagandamaschinerie nachgegangen. Volker Mohn.
Satire war aus Sicht des deutschen Propagandaministeriums nur schwer zu steuern. Daher setzten die Propagandaplaner in Deutschland vor allem auf deutschen Humor. Das waren vor allem harmlose Witze, die sich im Gegensatz zur Satire über nichts lustig machten und auf scharfe Kontraste verzichteten. Die Menschen sollten vor allem vom Kriegsalltag abgelenkt werden. Im Protektorat konnte dieses Konzept aber nicht aufgehen.
Die treibende Kraft hinter Eichle war Karl Hermann Frank. Der Staatsminister des Protektorats und SS-Obergruppenführer war sich bewusst, dass zu Beginn des Jahres 1944 kein Tscheche mehr mit normalen Propagandamitteln für Deutschland zu gewinnen war, auch nicht mit deutschem Humor. Also dachte er sich einen anderen Weg aus, wie der Historiker Mohn weiß.
Frank wusste, dass in den 30er Jahren mehrere tschechische Karikaturhefte große Auflagen erreicht hatten. Deren Erfolgsrezept versuchte er nun in seinem Sinne zu kopieren. Konkret ging es um bissige Satiren über Politiker wie etwa Edvard Beneš. Einige dieser Karikaturen finden sich später in fast identischer Form in Eichle wieder. Erfolgreich waren diese Blätter, aber auch mit unpolitischen Witzen, zum Teil sehr chauvinistischer und lasziver Art. Genau darauf setzte auch Frank. In Eichle war nur ein kleinerer Teil der Witze offen propagandistisch. Die meisten waren stattdessen nur beigemengt, um viele Leser zum Kauf zu animieren. Übrigens ließ Frank auch mehrere tschechische Redakteure früherer Karikaturhefte in die Redaktion von Eichle holen.
Allerdings sollten unter keinen Umständen die Personen der Redaktion bekannt werden und vor allem sollte die deutsche Beteiligung an der Zeitschrift geheim bleiben. Volker Mohn erklärt, warum.
Wie gesagt, den deutschen Propagandaplanern ging es vor allem darum, dass möglichst viele Tschechen die Zeitschrift freiwillig lesen. Wenn auf den ersten Blick offensichtlich gewesen wäre, dass es sich um ein Produkt der deutschen Propagandamaschinerie gehandelt hätte, wären die Verkaufszahlen sicher sofort in den Keller gegangen. Echle sollte deshalb unter allen Umständen wie eine normale tschechische Zeitschrift wirken. Dafür wurde eigens eine tschechische Briefkastenfirma für den Vertrieb geschaffen.
Die Artikel und Zeichnungen waren entweder nicht unterschrieben oder nur mit Kürzeln versehen. Auch wenn sich nicht alle Zeichner und Texter feststellen lassen, kennen die Historiker heute doch einige Personen von ihnen.
In mehreren Fällen lässt sich nachweisen, wie die deutschen Propagandaplaner tschechische Karikaturisten für Echle rekrutierten. In einigen Fällen handelte es sich um Zeichner von Karikaturzeitschriften der 30er Jahre. Wir sind bei unseren Recherchen auch auf die Spur der zwei tschechischen Hauptverantwortlichen gekommen. Die meisten Zeichnungen stammen von Dobroslav Haut. Der hatte in den 30er Jahren jahrelang beim renommierten Melantrich Verlag mit dem bekannten Zeichner Josef Lader zusammengearbeitet und kopierte nun dessen Zeichenstil. Haut kam im Mai 1945 unter ungeklärten Umständen zu Tode. Außerdem konnten wir den Autor der meisten satirischen Texte in Echle identifizieren.
Die Karikaturen griffen Probleme auf, die zum Alltag der Bevölkerung gehörten und in anderen Zeitschriften zensiert worden wären. So wurde die Lebensmittelknappheit aufs Korn genommen, der Schwarzhandel und die vielfältigen Möglichkeiten, sich vor dem Arbeitseinsatz zu drücken. Für die Beschaffung der Themen und Motive dienten mehrere Quellen.
Zum Teil wurden die Karikaturen einfach kopiert. Die Vorlagen stammten aus alten tschechischen Karikaturheften und auch aus ausländischen Zeitschriften. Außerdem forderte man gezielt die Leser auf, ihre Vorschläge einzusenden. Das wurde offenbar von den Lesern auch gut angenommen. Karikaturen über aktuellere Entwicklungen wurden in der Regel neu angefertigt. Daneben hatten die Macher von Echle eine sehr spezielle Quelle. Die Gestapo beobachtete ohnehin sehr genau, welche Witze gerade in Umlauf waren. Die Redaktion von Echle suchte sich aus den Berichten der Gestapo diejenigen Witze aus, die man gerade noch für tragbar hielt, und druckte sie wiederum in Echle ab.
Natürlich wurden aber in den Karikaturen auch andere Botschaften vermittelt, denn schließlich diente das Blatt vor allem der deutschen Propaganda.
Sehr häufig nahm das Blatt die tschechische Exilregierung in London und die Alliierten aufs Korn. Viele Zeichnungen passten sich den antisemitischen und antibolschewistischen Kampagnen an, die zu dem Zeitpunkt von deutscher Seite ohnehin forciert wurden. Besonders fällt aber auf, dass Echle kurz vor Kriegsende erstaunlich offen bestimmte Entwicklungen karikierte. Die Redaktion machte sich über die Aktivitäten von Partisanengruppen lustig oder stellte sich vor, was in Böhmen und Mähren nach der Befreiung durch die Rote Armee passieren würde.
Die Protektoratsbehörden gingen aber nicht nur beim Inhalt ungewöhnliche Wege, sondern auch beim Vertrieb. Die Zeitschrift wurde nicht nur über Abonnentenlisten und an Zeitschriftenkiosken verkauft. Besonders effektiv war die Verteilung über die Firmen und Industriebetriebe. Dort wurde die Zeitschrift in den Kantinen ausgelegt, wodurch die Zielgruppe, die Arbeiter, direkt angesprochen werden konnten. Aber wie erfolgreich war das Blatt? Dazu der Historiker Mohn.
Die Besatzungsbehörden beobachteten sehr genau, wie die Zeitschrift letztendlich von den Tschechen angenommen wurde. In internen Berichten sprechen die deutschen Propagandaplaner von einem großen Erfolg des Blattes, gerade weil viele tschechische Arbeiter es freiwillig gekauft und gelesen haben. Kritische Stimmen gab es scheinbar von tschechischen Arbeiterinnen, denen die Karikaturen mit obszönen sexuellen Anspielungen zu weit gingen. Das sind aber, wie gesagt, interne Einschätzungen. Wie das Blatt tatsächlich angenommen wurde, ist schwierig zu beurteilen.
Die Produktion und Auslieferung des Blattes lief noch bis April 1945, also bis kurz vor Kriegsende. Während andere Zeitungen längst kein Papier mehr zur Verfügung hatten, erschien Echle noch immer in hoher Auflage. Was aber passierte nach Kriegsende mit den Machern der Zeitschrift? Petr Karliček und Volker Mohn haben auch dazu Forschungen angestellt.
Auf jeden Fall gab es nach Kriegsende scheinbar keine systematischen Ermittlungen gegen die Macher von Echle. Ohnehin kannte man ja nur wenige Mitarbeiter mit vollem Namen. Dennoch, es gibt mehrere Spuren, die die Behörden hätten verfolgen können. Das ist aber nicht geschehen. Stattdessen tauchen mehrere der unpolitischen Zeichnungen aus Echle nur wenige Jahre später wieder auf, und zwar in kommunistischen Karikaturblättern. Zwar arbeiteten nicht mehr die gleichen Personen für die neuen Blätter, Inhalte wurden aber sehr wohl übernommen.
Falls wir nun Ihren Forscherdrang geweckt haben sollten und Sie mehr über dieses ungewöhnliche Kapitel der deutschen Propaganda wissen möchten, der Artikel der beiden jungen Historiker Karliček und Mohn ist im Jahr 2011 in der Nummer 51 der Bohemia, der Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, erschienen. Aber auch die Zeitschrift Echle selbst lässt sich noch im Depot der tschechischen Nationalbibliothek einsehen.
Das heutige Kapitel aus der tschechischen Geschichte bereitete für Sie Marco Zimmermann vor. Ihre Geschichte haben auch die geografischen Namen. Einige davon können Sie im folgenden Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková lernen.
Weitere Sprachlektion in Geografie wartet auf Sie in der heutigen Sendung Tschechisch gesagt. Und wie vor einer Woche reisen wir erneut nach Deutschland.
Niemetsko.
Wir bleiben im östlichen Teil der Bundesrepublik, also auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Niemetska Demokratická Republika.
Wesentlich häufiger wurde hierzulande eine Abkürzung wie DDR genutzt auf Tschechisch.
NDR.
Ein DDR-Bürger hieß demzufolge ein
NDRák.
Dieser Begriff war allerdings umgangssprachlich, genauso wie die Bezeichnung
DDRON.
Über Sachsen
Sasko
haben wir bereits in der letzten Folge gesprochen. Überwiegend in diesem Bundesland liegen auch zwei historische Gebiete, die bis 1635 sogar zu den Ländern der böhmischen Krone gehörten und daher auch tschechische Namen tragen. Die Oberlausitz
Horní Lužice
und die Niederlausitz
Dolní Lužice.
Auch Thüringen hat einen tschechischen Namen und zwar
Durinsko.
Sachsen-Anhalt ist
Sasko-Anhaltsko
und Brandenburg heißt
Braniborsko.
Dieser Landesname kommt im Tschechischen in einem ganz anderen Begriff noch bis heute vor und zwar in den Kartoffeln. Die heißen nämlich
Brambory.
Diese Frucht soll diese Bezeichnung erhalten haben, weil sie während des Dreißigjährigen Krieges eben über Brandenburg nach Böhmen gekommen ist. Über Mecklenburg-Vorpommern,
Mecklenburgsko-Přední-Pomořansko,
spricht man im Tschechischen nicht besonders oft, wesentlich bekannter ist und war vor allem in der Vergangenheit, als es ein beliebtes Urlaubsziel der Tschechen war, der Name der größten deutschen Insel Rügen. Auf Tschechisch
Rujana.
Und sehr häufig besucht und diskutiert war und ist natürlich auch die Hauptstadt Berlin.
Berlin.
Auf Wiederhören in einer Woche, dann sehen wir uns im Sprachkurs im westlichen Teil Deutschlands um.
Naslyšenou za týden. Den Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Die drei Keplerschen Gesetze der Planetenbewegungen waren ein Meilenstein in der Geschichte der Astronomie. Wichtige Grundlagen für seine Gesetze fand Kepler in Benátky nad Jizerou, nordöstlich von Prag. Mehr erfahren Sie von Maria Hammerich-Meyer im folgenden Kultursalon. Wir bringen eine Wiederholung des Kultursalons vom 25. Januar 2009.
Das Felsmassiv, auf dem das historische Zentrum von Benátky liegt, erhebt sich hoch über den Ufern der Isar. An klaren Tagen hat man vom Park des Schlosses eine Aussicht bis zum 40 Kilometer entfernten Prag. Vielleicht war es gerade dieser weite Blick auf die Landschaft ringsum, der einst den Ausschlag dafür gab, dass Rudolf II. Um 1600 Benátky nad Jizerou als Standort für ein Observatorium wählte. Rudolf II. Hatte den dänischen Astronomen Tycho Brahe eingeladen, an den Kaiserhof nach Prag zu kommen. Brahe war durch Beobachtungen der Himmelskörper berühmt geworden, die er auf der dänischen Insel Hven durchgeführt hatte. Er sollte, wie es in der damaligen Zeit üblich war, für den Kaiser Horoskope erstellen. Der begeisterte Förderer der Künste und Wissenschaften Rudolf II. Versprach Tycho Brahe, ihn bei der Errichtung eines Observatoriums zu unterstützen. Er stellte Brahe dafür das Schloss von Benátky zur Verfügung.
Tycho Brahe přišel do Čech na jaře roku 1599, protože v Praze neměl...
Tycho Brahe kam im Frühjahr 1599 nach Böhmen. Da er in Prag weder die nötige Zeit noch Ruhe für seine Beobachtungen hatte, entschloss er sich, das Schloss in Benátky zu benutzen. Er zog mit seiner Familie hier ein und führte seine astronomischen Messungen im zweiten Stock durch, der am höchsten lag.
Berichtet Jana Wernerowa. Sie leitet das Museum, das in dem prachtvollen Renaissance-Schloss der 7000 Einwohnerstadt untergebracht ist. Die astronomische Abteilung des Museums ist besucherfreundlich gestaltet. Sie enthält Objekte zum Anfassen und Ausprobieren. In einem der Räume des Museums ist der Meridian von Benátky zu sehen, den Tycho Brahe vermaß und auf dem Fußboden einzeichnete. Benátky war die erste böhmische Stadt, deren geografische Länge und Breite exakt bestimmt wurde.
Tak byl objeven při opravách zámku, takzvaný benátecký poledník.
Bei der Renovierung des Schlosses wurde der Meridian von Benátky entdeckt und für die Besucher des Museums mit einem Stahldraht in dem Zimmer markiert, das Brahe bei seinen Beobachtungen am meisten benutzte.
Ocelovým drátem na podlahu v místnosti, kterou používal pro pozorování nejvíc.
Tycho Brahe beschäftigte in Benátky mehrere Assistenten. Die Assistenten erstellten Tabellen über die Positionen der Himmelskörper und trugen immer neue, exaktere Messergebnisse zusammen. Brahe und seine Gehilfen beobachteten das Firmament ohne optische Vergrößerung. Sie benutzten geometrische Messinstrumente wie Quadranten und Sextanten. Die Messgeräte hatte Brahe teilweise selbst konstruiert. Das Teleskop wurde erst 1609, also vor 400 Jahren, durch Galileo Galilei eingeführt. Mit Astronomie beschäftigten sich zu jener Zeit mehrere Gelehrte, unter anderem auch der noch junge Johannes Kepler. Sein Name war Tycho Brahe nicht unbekannt und er bot Kepler in seinem Observatorium in Benátky eine Assistentenstelle an. Der württembergische Mathematiker, Astrologe und Astronom Johannes Kepler wirkte damals als Mathematikprofessor im steirischen Graz. Er hatte am Tübinger Stift studiert und war dann an die Grazer Evangelische Stiftsschule berufen worden. Weil religiöse Spannungen in Österreich wieder aufflammten, war Keplers Stellung in Graz bedroht. Brahes Angebot kam ihm daher gerade recht. Zu Beginn des Jahres 1600 reiste Johannes Kepler nach Benátky nad Jizerou. Er war 28 Jahre alt. Anfang Februar trafen die beiden Astronomen im Schloss Benátky zusammen. Die Zusammenarbeit gestaltete sich allerdings alles andere als einfach. Jana Wernerová.
Již na počátku jejich spolupráce však vznikaly problémy v tom, že Tycho Brahe si chtěl z Keplera.
Gleich zu Beginn ihrer Zusammenarbeit gab es Probleme, weil Tycho Brahe aus Kepler einen Gehilfen machen wollte, während sich Kepler als gleichwertiger Partner fühlte.
Rovnocenným partnerem.
Kepler wusste, dass Tycho Brahe eine große Menge zuverlässiger Daten über die Stellungen der Planeten besaß. Diese exakten Messergebnisse wollte Kepler zur Überprüfung und Untermauerung seiner Berechnungen über das Planetensystem nutzen. Brahe setzte in Kepler seinerseits die Hoffnung, dass der begabte junge Astronom mit Hilfe der Datensätze den Beweis für das von ihm entworfene tychonische Modell des Planetensystems erbringen würde.
Tycho Brahe tvrdil, že Země je statická, kolem ní obíhá Slunce a Měsíc a kolem Slunce, že obíhají ostatní planety.
Brahe behauptete, dass die Erde statisch sei, dass die Sonne und der Mond um die Erde und die übrigen Planeten um die Sonne kreisen würden. Nikolaus Kopernikus hatte behauptet, dass die Sonne den Mittelpunkt bilde, um den die übrigen Planeten einschließlich der Erde kreisen würden. Und dieser Ansicht schloss sich auch Johannes Kepler an.
Brahe hielt also an dem seit der Antike verbreiteten geozentrischen Weltbild fest. Kepler sprach sich hingegen bereits in seinem Erstlingswerk Mysterium Cosmographicum für das kopernikanische, heliozentrische Weltbild aus. Kepler und Brahe gingen als Wissenschaftler getrennte Wege. Keplers Augen waren für Sternenbeobachtungen zu schwach. Tycho Brahe trug daher seinem neuen Assistenten zunächst eine theoretische Aufgabe auf. Kepler sollte das Rätsel der Umlaufbahn des Mars lösen. Schon nach wenigen Monaten gipfelten allerdings die fachlichen und persönlichen Unstimmigkeiten zwischen den beiden Astronomen. Empört und voller Enttäuschung verließ Kepler Benátky nad Jizerou.
Tycho Brahe opustil Benátky v červenci roku 1600 na základě pozvání císaře.
Tycho Brahe wurde im Juli 1600 vom Kaiser nach Prag abberufen, da er Rudolf II. Regelmäßig die Zukunft voraussagen sollte und die Entfernung von Prag nach Benátky für den Kaiser zu groß war.
Mezi Benátkami a Prahou byla příliš veliká.
Wo und wann es später zu erneuten Begegnungen zwischen Brahe und Kepler kam, ist nicht eindeutig belegt. Im Herbst des Jahres 1600 holte Kepler seine Familie von Graz nach Prag. Die Keplers bewohnten eine Zeit lang eine Wohnung in der Prager Altstadt unweit der Karlsbrücke. Im Innenhof dieses Wohnhauses ist an einem Brunnen eine Gedenktafel angebracht.
Bis hierhin ist mein Traum gelangt,
wird Kepler darauf zitiert. Im Oktober 1601 verstarb Brahe. Er vermachte Rudolf II. Seine Gerätschaften sowie die Nutzungsrechte an seinen Beobachtungsdaten für eine beträchtliche Geldsumme, die Brahes Erben jedoch nie voll ausbezahlt bekamen. Rudolf II. Ernannte Kepler zum Nachfolger Brahes als kaiserlicher Mathematiker. Bis 1612, dem Todesjahr Rudolfs II., blieb Kepler am Prager Kaiserhof.
Nach Tycho Brahes Abreise stand das Schloss eine Weile leer. Später kauften es neue Besitzer. Das Observatorium und die Labors, die hier errichtet worden waren, wurden dann aufgelöst.
Soweit Jana Wernerowa. In der Volkssternwarte von Benat Gnadisarow klingt die bedeutende lokale Geschichte der Beobachtung der Himmelserscheinungen jedoch bis heute nach.
Die Sternwarte von Benátky wurde 1980 gegründet. Sie ist mit einem Teleskop der Firma Carl Zeiss aus Jena ausgestattet. An Besuchern kommen zu uns Familien, ganze Schulklassen, Pfadfindergruppen und Vereine. Das Spektrum ist also ziemlich breit.
Spektrum těch návštěvníků je poměrně široké,
erklärt der Leiter der Volkssternwarte Radovan Kováč. Kepler führte nach Brahes Tod seine Forschungen über die Umlaufbahn des Mars weiter. Er gelangte dabei zu Erkenntnissen, die weit über dieses Thema hinausgingen. Diese Erkenntnisse schrieb er in der Astronomia Nova nieder, seinem bekanntesten Werk. Die Astronomia Nova enthält die Entwürfe der ersten beiden Keplerschen Gesetze. Veröffentlichen konnte Kepler seine neue Astronomie erst 3 Jahre nach der Fertigstellung. Es fehlte an den nötigen Finanzmitteln für den teuren Druck. Außerdem machten Brahes Erben Rechte an dem Werk geltend, da Brahe Kepler wertvolle Messwerte zur Verfügung gestellt hatte. 1609, also vor genau 400 Jahren, wurde das Werk schließlich in Heidelberg verlegt. Das dritte Gesetz der Planetenbewegungen entdeckte Kepler erst 1618, während er als Mathematiker von Oberösterreich in Linz wirkte. Brahes empirische Messergebnisse gaben Kepler auch bei der Formulierung dieses Gesetzes wichtige Impulse. Ohne Brahes akribische Aufzeichnungen über die Stellungen der Himmelskörper wären die drei Keplerschen Gesetze kaum denkbar. Es gibt also guten Grund für die Behauptung, dass Benat Gnadisarow durch Tycho Brahes Observatorium und die dortige persönliche Begegnung der beiden bedeutenden Astronomen an der Wiege der Keplerschen Gesetze stand.
Den Kultursalon hat Maria Hammerich-Meyer gestartet. Sie hörten eine Wiederholung vom 25. Januar 2009. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Thank you.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.